Liebe Freunde aus Wien, vielen, vielen Dank, Frau Winkler und Rabbiner Folger für die Einladung. Ich muss sagen, dass wenn ich die Rednerliste sehe, und Raff Bardes und Raff Folger, Anochi Afaweh, ich bin gar nichts in Verbindung für die Rabbiner, welche Sie in Wien haben. Noch dazu, ich bin ein gebürtiger Ungarer. Ich komme ursprünglich aus Budapest. Seit 18 Jahren wohne ich in Deutschland. Das würde innerhalb der letzten 18 Jahren, den letzten 18 Jahren, konnte ich zwei Sachen vor der deutschen Sprache nicht beherrschen: Vokabel und Grammatik. Alles anders geht. Also ich bitte um Ihre Verzeihung, falls ich etwas nicht grammatisch korrekt sage. Ich versuche immer meine Beste, aber der, die, das, des, den und so weiter, das ist bis heute sehr, sehr schwer für mich zu verdauen. Ich verstehe nicht, warum mein Tisch ist der, warum eine Tür ist die. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ungarische Sprache ist eine sehr, sehr entwickelte und progressive Sprache ohne weibliche und männliche Wörter. Also ich bitte um Verzeihung. Was wir jetzt in der halben nächsten Stunde versuchen, ist mit Ihrer Erlaubnis ein bisschen durchzugehen. Die Geschichte von Chanukka, wie unsere Weisen, oder nicht nur die Geschichte, sondern lieber die Mitzwa von Chanukka. Eigentlich wollte ich nichts anderes machen, als durchgehen, was der Talmud über Chanukka zu sagen hat. Und jetzt können Sie sehen, also es ist nicht kurz Eingang, heutzutage die ganze Tora, Kol HaTora Kula, kann man online finden. Das ist unglaublich. Also natürlich, es gibt immer Herausforderungen mit der Online-Welt, aber die Tatsache, dass die Brachot, die Segen, dass die Online-Welt gibt, zum Beispiel, dass wir heute in diesem Forum von nah und weit zusammentreffen können und man muss nicht nötig nach Wien fahren, obwohl ich hätte gern auch physisch in Wien gewesen heute. Trotzdem, es ist möglich auch aus Leipzig. Also lass uns in medias res sofort anfangen, was unsere Weisen sagen in der Talmud. Das ist, wenn Sie können das bemerken, Traktat Shabbat, Seite 21b, ist die Hauptquelle für die Gesetze und auch die Geschichte von Chanukka. Und wir versuchen jetzt vielleicht der erste Teil ein bisschen entdecken, was die Kommentaren sagen, was der Text eigentlich sagt. Tanu Rabbanan, unsere Weisen haben gelehrt. Und sofort kommt die Frage, es gibt ein Traktat Purim, also Megillah, Traktat Megillah. Es gibt ein Traktat über alle Feiertage, Pesachim, Sukkot, die alle kleinsten Details über den Feiertag beschreiben. Warum genau Chanukka waren wir keine Mishnah? Das Wort Tanu Rabbanan ist eine Einleitung in der rabbinischen Literatur zur sogenannten Baraita. Was bedeutet eine Baraita? Was ist eine Baraita? Vielleicht ein bisschen über der Entwicklung von der Tora Shabbat, von der mündlichen Tora. Die mündliche Tora musste mündlich bleiben. Aber es gab eine Zeit, Ende von dem 2. Jahrhundert, nach unserer Zeitrechnung, nach der Zivilzeitrechnung, nicht nach der jüdischen, und Anfang der 3. Jahrhundert, als die Weisen verstanden haben, Et la'asot Hashem, das ist die Zeit, wenn wir manchmal Sachen möchten, die wir nicht gern machen. Eine von das ist, die mündliche Tora eigentlich aufzuschreiben. Warum? Die römische Imperium hat eine große Teil von der jüdischer Intellektuelite einfach vernichtet. Und wenn man die Tora mindestens ein bisschen Form, bestimmte Form nicht aufschreibt, wird es verloren gehen. Die mündliche Tora existierte eigentlich mit dem Schriftlichen gleichzeitig. Wenn Sie nachdenken, wie haben Sie gelernt zu sprechen oder zu lesen, Entschuldigung. Es gibt keine Person in der Welt, der ohne etwas Mündliches gelernt hat zu lesen. Keine Schrift existiert ohne gesprochene Wort. Wie haben Sie gelernt zu lesen? Jemand sagte, dieser Buchstabe ist ein A. Diese Zeichen kommt mit der folgenden Stimme zusammen. Es gibt kein Schrift ohne etwas Mündliches in der Welt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache zu wissen. Und so existierte die mündliche Tora parallel mit der schriftlichen Tora. die mündliche Tora aber musste nach dem Gesetz mündlich bleiben. Wie kann man mündliche Informationen gut und relativ einfach weitergeben, wenn man kleine Gedichte formuliert? Kleine Gedichte weiterzugeben, das ist sehr einfach. Sie sollen vorstellen, wenn wir sagen, dass Rabbi Yehuda Nasi, Rabbi Yehuda der Prinz, Anfang 3. Jahrhundert, Ende 2. Jahrhundert, die Mishnah geschrieben hat. Er hat das nicht selbst ausgedacht. Er hat kleine Gedichte, die überall damals waren, einfach formuliert und editiert. Das ist die wichtige Sache, organisiert in bestimmte Reihenfolgen. Also was Rabbi Yehuda Nasi gemacht hat, ist von diesen Informationen, die damals echt mündlich waren, einfach eine Auswahl von diese kleinen Gedichte, die so kondens war, dass alle Informationen beinhaltet, was nötig ist, einfach formuliert hat und aufgeschrieben hat. Das, was wir heute kennen als Mishnah. Aber wenn Sie ein Talmud-Traktat öffnen, am Ende des Traktates, es gibt sehr oft manchmal Quellen wie zum Beispiel die Tosefta. Die Tosefta ist eine Sammlung von diesen kleinen Gedichten, die nicht in der Mishnah kodifiziert wurde. Das ist die sogenannte Baraita. Baraita auf Aramäisch bedeutet eine Information, die draußen geblieben ist, aber kommt von derselben Zeit als der Mishnah. Wenn unsere Weisen in der Talmud aufgeschrieben haben, und nicht der Mishnah, sondern die Gemara, in der Gemara, sie haben viel, viel sogenannte Baraitot reingetan, die bereitet noch einmal Informationen von derselben Zeit als der Mishnah, aber nicht in der Mishnah kodifiziert. Und hier diese Wort, Tanu Rabbanan, unsere Weisen lehrten, das ist eigentlich die Quelle, das bedeutet, die sind die Stichwörter, das folgende Information ist eine Information aus der Zeit der Mishnah, aber nicht Teil der Mishnah. Und kommt die Frage, die selbstverständliche Frage, warum gibt es ein Traktat Chanukka nicht? Warum haben wir kein Traktat? Es ist nicht einfach zu beantworten. Noch dazu, die Wahrheit ist, dass es gibt ein paar Mishnayot, die über Chanukka sprechen. Eine von den klassischen Mishnah über Chanukka befindet sich im Traktat Bava Kama, ich denke. Es tut mir leid, ich bin nicht so gut mit Nesikin, mit der Reihenfolge von den Nesikin, von den Mishnah, die über die Zivilrecht und Schaden spricht. Aber dort, es gibt eine Mishnah. Die Mishnah geht so, wenn ein Kamel geladen mit brennbaren Sachen vorbeiläuft vor einem Geschäft und in diesem Geschäft ein Kerzen, die ganze Sache aufbrennt und die ganze Stadt ist verbrannt. Wer ist verantwortlich für die Schaden? Die Mishnah sagt, wenn die Kerzen in der Geschäft sind, also nicht draußen, und die brennbaren Sachen von den Kamelen in den Laden reinkommen und dort die Stoffe auf Feuer zünden, dann ist natürlich der Eigentümer des Kamels ist verantwortlich. Falls die Kerzen aber nicht im Geschäft waren, sondern draußen, dann wäre es verantwortlich der Eigentümer des Geschäftes. Aber wenn es Chanukka war, als die Kerzen draußen sein könnten, dann ist der Eigentümer des Geschäftes befreit von der Strafe. Das bedeutet, Chanukka-Kerzen draußen zu haben, ist ein Mitzwa. Das ist alles, was in der Mishnah ist. Und es gibt eine Erklärung. Es ist ein bisschen schwer, aber man soll verstehen. Die Geschichte von Chanukka ist natürlich ein riesengroßes Wunder, aber wir sollten immer Sachen ein bisschen mehr global schauen. Nach der Geschichte von Chanukka passierte etwas nicht nötig Angenehmes. Was war das? Dass die Chashmonaim, die Priester, haben auch die Königreich, die Malchut, in ihre Hände genommen. Und das war wahrscheinlich ein Fehler, wenn wir von der Tora-Seite das analysieren. Die Chashmonaim sollten Priester bleiben und nicht nur Könige. Rabbi Yehuda Nasi, der Mishnah kodifiziert hat, war ein Nachfolger von Hillel und Nachfolger von der Davidischen Dynastie. Und er hat wahrscheinlich auch ein bisschen Kritik gehabt für die Hashmonäische Dynastie, die nicht nur die priestliche Aufgaben, sondern auch die königliche Aufgaben auf sich selbst genommen haben. Und deshalb, wir sehen später König Jannai. Es gab nicht nur angenehme Geschichte in der zweiten Tempelperiodzeit, große Debatte zwischen den Sadduzäer und den Pharisäer. Und die Sadduzäer waren natürlich Priester, die die mündliche Tora hintergelassen haben. Es gab, die Zeiten waren nicht nur goldene Zeiten. Nach der Chanukka-Geschichte bis der Zerstörung des Tempels. Wir lesen für das Quellen zum Beispiel in Traktat Yoma. In Traktat Yoma, als die Weisen mit den, also die Gesetze von Yom Kippur, als die Rabbiner zu den Kohen Gadol erklären, schwören lassen, dass der Kohen Gadol schwört, ich werde nichts anderes im Tempel machen, als ich allein bin, als ihr Rabbiner, Pharisäer sozusagen, mir verpflichtet, und sie beide weinen, so erzählt der Mishnah, warum? Weil sie einander versuchen müssten, ob er Sadduzäer ist und nicht Pharisäer. Also wir sehen von vielen, vielen Mishnah, dass diese Zeiten waren eigentlich nie so angenehme Zeiten. Und vielleicht war auch das ein bisschen eine Überlegung bei Rabbi Yehuda Anasi, nicht die Geschichte von Chanukka als ein selbstständiger Traktat zu kodifizieren, sondern einfach als Hinweisen in andere Mishnah, zum Beispiel in dieser Mishnah Baba Kama, der sagt, dass auch wenn die Kerzen draußen sind, es ist trotzdem ein Mitzvah. Und der Traktat Shabbat in Bamim Madlikin, im zweiten Kapitel, der spricht, der über die unterschiedlichen Kerzenzündengesetze von Shabbat spricht, bringt auch natürlich als eine freie Assoziation die Gesetze von Chanukka drin. Und hier sind wir, Tanu Rabbanan. Also wir haben eine Baraita gelernt, leider nicht eine Mishnah, sondern eine äußere Quelle. Mitzvat Chanukka, was ist das, die Verpflichtung von Chanukka? Ish Uveto, ein Kerzen pro Haushalt. Wir haben Mehadrin und eine erhöhte Stufe. Normalerweise benutzen wir nicht diese Mehadrin. Heute das Wort Mehadrin ist sehr bekannt aus der koscheren Ebene, aber die Wahrheit ist, dass in Kaschut, lass uns ernst sein, es gibt keine Mehadrin oder nicht Mehadrin. Es gibt Sachen, die erlaubt sind und es gibt Sachen, die nicht erlaubt sind. Das Wort Mehadrin kommt von dem Wort Hidur, zu verschönern. Die Verschönung von Mitzvot lernen wir eigentlich aus dem Schilfmeerlied, dass wir jeder Morgen in der Synagoge am Ende von Psuke des Himmel lesen, Se Keli ve Anvehu, das ist mein Gott und ich werde ihn verschönern. Wie können wir Gott verschönern? Eine von der Beispiele für das, den Traktat Sukkot, ist, dass man eine schönere Lulav, eine schönere Etrog kauft, man eine schönere Talit, also nicht nur das Minimum, sondern man versucht ein bisschen die Sachen zu verschönern. Und das ist eine interessante Debatte und ein interessantes Thema, wie das alle anderen Mitzvot in der Talmud beeinflusst. Und nicht in der Talmud, sondern in der Torah. Wie weit müssen wir gehen, dass die Gesetze in eine schönere Form durchgeführt werden? Aber bei Mitzvot Chanukka, es gibt einen Weg, die Sache zu verschönern. Was ist das? Ner lechol echad ve echad. Jeder einzige eine Kerze zu Hause. Was bedeutet zum Beispiel, ich habe in meinem Haushalt ich und meine Frau und unsere drei Kinder, die sind 5 Kerzen pro Haushalt. Das bedeutet, jede Nacht 5 Kerzen, das wäre der Mehadrin sein. Also Sie können das hier von merken, dass eigentlich, das ist auch nicht, was wir machen. Was ist, was wir machen? Wir haben Mehadrin in einem Mehadrin. Die Nonplusultra-Verschönerung der Mitzvah ist, hier kommt eine Debatte, wie wir diese Nonplusultra erfüllen sollten. Beit Shammai Umrim, die Meinung von dem Lehrhaus des Shammais. Shammai, eine von den wichtigsten Weisen des Talmud, das ist circa die Zeit vor 1. Jahrhundert von der zivilen Zeitrechnung. Er sagt, Yom Rishon Maglik Shmona. Am ersten Tag zündet man 8 Kerzen. Mikan ve'elach pochet ve'olech. Von hier ab, man nimmt jeden Tag einen weg und macht den Prozedur so. Also erster Tag 8, zweiter Tag 7, dritten Tag 6 und so weiter bis zum 8. Tag, als man eine Kerze zündet. Die Gegenmeinung. Uvet Hillel, das Lehrhaus von Hillel, lehrt das folgende, Omerim, Yom Rishon Madlik Achat, am ersten Tag zünden wir eine Kerze, Mikan ve'elach, Mosif ve'olech. Und von hier ab fügen wir jeden Tag ein hinzu, bis zum 8. Tag. So, das ist die Mitzwa. Jetzt, was interessant ist, hier, es gibt einen Kommentar von Tosafisten. Und wenn ich sie fragen hätte, also leider ist es nicht immer so einfach, am Zoom sehr interaktiv zu sein. Aber trotzdem, ich wäre glücklich sein, wenn sie mindestens selbst antworten. Was denken Sie, diese dritte Stufe, Mehadrin Mina Mehadrin, noch einmal, Basisstufe, ein Kerzen zu zünden pro Haushalt. Mehadrin, erhöhte Stufe, pro Person pro Haushalt. Die dritte Stufe ist jeder Tag ein mehr. Wie viel Mal? Wie viel Mal ist die Mehadrin Mina Mehadrin? Das ist eine interessante Frage. Also pro Haushalt 1 bis 8 oder pro Haushalt pro Person? Also zum Beispiel in meinem Haushalt sollte dann 5 Mal jeder Tag 1, jeder Tag 2 oder dagegen. Es ist eine Machloket Poskim. Die Kommentare haben eine unterschiedliche Tradition. Vielleicht, wenn Sie bemerken, die Wiener sind sehr, die in Wien wohnen, sind sehr, sehr glücklich. Es gibt eine blütende spanadische Gemeinde, die buchadische Gemeinde auch. Fragen Sie Ihre buchadischen Freunde, wie Sie die Kerzen zu Hause zünden. Jede Person zündet für sich eine Chanukka-Kerzen oder vielleicht nur der Hausherr. Also der Vater des Hauses. Und die Wahrheit ist, dass die zwanzigste Tradition, dass sie machen eine Person pro Haushalt. Also der Hausherr. Also der Hausherr zündet die Kerzen, jeder Tag ein mehr, wie Beit Hillel das beschreibt, aber jeder Tag ein mehr. Wie machen die Aschkenasim, die aschkenasische Leute? Die Tradition ist, dass jeder Einzige in Familie zündet seine einige Kerzen. Außen, die einzige Ausnahme für das ist, Männer und die verheirateten Männer, ein Ehepaar, hier benutzen wir ein halachisches Prinzip, Ishtok Gufo, die Frau ist mit dem Mann, sie formen eine Einheit, deshalb zum Beispiel in unserem Haushalt, in Leipzig noch einmal, bin ich, meine Frau, meine Gattin und die drei Kinder, wir zünden 4 Chanukkiot an. Ich und meine Frau 1 und die drei Kinder alle ihre eigene selbst. Aber das ist interessant, dass dieses Mal die sfaradische Tradition kommt von der aschkenasischen Quelle und die aschkenasische Tradition kommt aus der sfaradischen Quelle. Der sfaradische Quelle ist natürlich der Rambam, der Maimonides, der kodifiziert das Gesetz, dass jede einzige Person sollte so pro Person zünden. Und das ist, was wir auch machen in unseren Haushalten, die Aschkenasen. Das ist der Halacha von der Rambam, von der Maimonides, der natürlich eine sfaradische Posse war. Was sagen hier die Tosafisten? Die Tosafisten sagen, dass die zweite Stufe, die Mehadrin, die Mehadrin, geht nicht zu die zweite Stufe zurück. Also diese Stufe ist nicht auf den zweiten aufgebaut, sondern es ist eine separate Sache auf der Seite. Und deshalb sagen die Tosafisten, die aschkenasische Autoritäten waren, dass man sollte eigentlich eine Chanukia pro Haushalt haben. Aber diese Chanukia sollte jeder Tag ein bisschen mehr sein. Und hier kommt der Diskrepanz. Die Sfaradim heute folgen die Meinung von der Aschkenasim. Und die Aschkenasim folgen die Meinung von der Rambam, der sfaradische Autorität war. Warum das genau ist, das ist eine separate Schule, vielleicht an sich selbst, das ist nicht für heute, aber und ich könnte auch wahrscheinlich das nicht gut begründen, aber trotzdem ist es interessant, dass wir verstehen, Sfaradisch oder Aschkenasisch, wir gehören alle zusammen. Und manchmal machen wir die Sachen von der anderen. Und es gibt eine wunderschöne Interkulturalität und eine wunderbare Bewegung zwischen der sephardischen und aschkenasischen Welt. Wir gehören zusammen als jüdisches Volk, egal ob man von aschkenasischer Herkunft oder sephardischer Herkunft kommt. Also, das, was hier die Tosafisten sagen. Warum zünden wir das in diesem Weg, das erste Tag eins? Was ist warum kommen Bet Hillel und Bet Shammai mit dieser Idee, dass man die Anzahl von der Chanukka-Kerzen dynamisch jeden Tag ändern sollte? Die Gemara geht weiter. Amar Ula. Ula sagte: Beligi bat re amorai bema'arava. In Israel, also Ula war in Babylonien. Und er sagte, im Westen, nämlich im Land Israel, es gibt zwei Amoraim, zwei Rabbiner, die eine Debatte haben, die unterschiedliche Begründungen haben für Bet Hillel und Bet Shammai. Rabbi Yossi bar Avin, einer ist Rabbi Yossi bar Avin, und Rabbi Yossi ben Zevida, und der andere ist Rabbi Yossi bar Zevida. Die sind die zwei Rabbiner, die eine Debatte haben, was ist die Begründung für Bet Shammai und Bet Hillel. Eine sagt, Chad Amar, Tama de Bet Shammai, die Begründung, warum Bet Shammai die 8 zu 1 machen, Keneged Yamim HaNichnasim, Bet Shammai lernt, wie viele Tage noch es gibt. Betama de Bet Hillel, Keneged Yamim HaYotziim. Die Meinung von Hillel ist einfach, wie viele Tage sind vorbei? Das ist eine interessante, vielleicht eine Einstellung. Was ist noch geblieben und was ist schon vorbei? Das ist die Meinung von der eine von, wir wissen nicht, ob es Rabbi Yossi ben Avin oder Yossi bar Zevida waren. Wir wissen nicht, der Talmud detailliert nicht, welche sagt das, diese Debatte. Aber der andere sagt, nein, das Unterschied ist etwas anderes. Bechadama, Ta'ama de Bet Shammai, die Begründung von Bet Shammai für diese Dynamik von 8 bis 8, Keneget Barei Hechag, also das ist die Vergleich, das ist der, Entschuldigung, die Vergleichung, der Muster von die Ochsen des Feiertages. Welcher Feiertag sprechen wir über? Wenn die Talmud sagt Chag, das ist normalerweise immer der Chag Sukkot. Der Chag-Feiertag, Epitom von einem Feiertag in der talmudischen Literatur, ist Sukkot. Also wenn der Talmud sagt Chag, es ist immer über Sukkot. Und Sukkot, es gab eine spezielle Musach-Opfer. Wenn Sie die Tora schauen, in Sefer Bemidbar, 4. Buch Mose, am Ende von Parshat Pinchas, wo wir die Reihenfolge von alle Musach-Opfern, Feiertagsopfer haben, dort ist es sehr gut beschrieben. Am ersten Tag von Sukkot, man muss 13 Ochsen bringen. Die zweite Tag, Entschuldigung, der zweite Tag sollte man 12, dritten Tag 11, vierten Tag 10 und so weiter. Bis am siebten Tag man 7 Ochsen bringt. Insgesamt 70 Ochsen. Und die Frage ist, die Frage ist, warum genau 70? Die Kommentaren sagen, das ist ein Vergleichen für die Völker. Wir erinnern die 70 Völker an diesen Tag und wir bringen für jede einzelne Volk in der Welt auch ein spezielles Opfer. Aber die Dynamik hier ist jeder Tag ein weniger. Meine Frage ist, was hat Sukkot mit Pessach zu tun? Die sind zwei komplett. Also warum kommt Beit Shammai und sagt, lassen wir benutzen Sukkot als Muster für, wie wir Chanukka feiern. Eigentlich diese Begründung ist viel logischer, als man denkt. Wenn man, obwohl es eine sogenannte apokryphe Quelle, das sogenannte Sefer Chitzoniim, wenn Sie der Talmud im Traktat Sanhedrin öffnen, der Talmud sagt, dass es ist ein großes Problem, die die apokryphe Bücher zu lesen. Apokryphe Bücher waren die Bücher, die nicht als heilig inspiriert bezeichnet und deshalb wurde nicht als Teil von der Tanach kanonisiert. Aber andere Religionen, also spätere Religionen, die christliche Religion und unterschiedliche Kanon, hat ein paar von diesen Büchern, insbesondere die Katholiken, haben ein paar von diesen Büchern aufgenommen. Eine von die interessante Quelle ist das Buch der Makkabäer. Das Buch der Makkabäer eigentlich von unserer Seite hat sehr, sehr viele sehr interessante und sehr, sehr grundlagige sozusagen historische Quelle von der Chanukka-Geschichte. Es gab auch sogar eine Form, die sogenannte Megillat Antiochus, die Rolle von Antiochus, die in vielen Familien innerhalb der Mittelalter und bis eigentlich zu dem Neualter am Chanukka gelesen wurde, als eine Erzählung der Geschichte. Und das Buch Makkabäer, das eigentlich auf griechische Sprache originell geschrieben wurde, die erzählt, war auch eine Quelle, die wir benutzen haben damals. Es ist vielleicht heute nicht so verbreitet, diese Bücher zu lesen. Trotzdem, sie geben uns eine ziemlich gute historische Quelle für das, was passierte. Es gibt auch viele, viele Versuche, neue Quellen zusammenzustellen. Ich habe ein wunderbares Buch zu Hause, heißt Megillat Chanukka, die Rolle von Chanukka, die in 8 Kapitel zusammenfasst, in eine sehr, sehr schöne, leichte, moderne hebräische Sprache, die die Geschichte von Chanukka auf diese historische Quelle und natürlich auch, was unsere Weisen in der Talmud sagen. Und in diesen Quellen ist es relativ klar, als die Chashmonaim 2 Jahre später, nach dem Ausbruch vom Aufstand gegen die Hellenisten, endlich den Tempel befreit haben, sie wollten irgendwie aufmachen für die vermissten Feiertage. Was wäre eine logische Wahl, welche Feiertage zu aufzumachen, sozusagen, zu wählen, für welche wir ein bisschen Feier einführen könnten? Natürlich, Sukkot ist eine sehr natürliche Wahl. Warum? Sukkot ist der letzte Feiertag, dass wir nicht feiern konnten. Und das ist nicht so weit, das ist nur 2 Monate entfernt. Also lassen wir irgendwie aufmachen für Sukkot und deshalb 8 Tagen, vielleicht, das ist auch ein guter Vergleich. Natürlich, das Wunder von Öl ist auch ein wunderbares Zeichen. Genau 8 Tage wie der Sukkot plus Shmini Atzeret zusammenkommen. So, das war eine logische Wahl. Und wenn es so ist, dann diese Einstellung von Shammai ist ein ziemlich ein logischer Schritt, zu sagen, lass uns dann diese Feiertag vergleichen für was wir vermisst haben beim Sukkot. Pare Hechad, die Ochsen von Sukkot, wie wir die Opfer gezeigt haben. Jeder Tag ein weniger. Das ist die erste Meinung. Was ist die Meinung von Hillel? Vetama de vet Hillel, de ma'aline bakodesh ve ene moridi. Die Begründung von Hillel, warum wir jeden Tag ein mehr machen, ist, weil ma'aline bakodesh ve lo moridi. In heilige Sachen können wir nur höher gehen und nicht weniger. Schauen wir mal ein bisschen hier die Kommentare von Rashi. Das ist hier Pare Echad, wir haben schon gesagt, das ist die Ochsen von dem Feiertag. Mit Ma'itin, Beholechet, Bekorbanot, de Parashat Pinchas. Wie wir in Parashat Pinchas. Aber was ist diese Idee von in heilige Sachen, wir nur höher gehen und nicht niedriger? Ma'alin bakodesh ve'en moridim, mikra yalfinan la be'menachot. In Traktat Menachot lernt man von einem Vers, von Versen, beperek shtei chalechem, bezüglich den zwei Brote. Was ist hier? Schauen wir mal ein bisschen in Traktat Menachot. In Traktat Menachot, dass wir verstehen dieses Prinzip, wir lesen das folgende. Ich werde nicht tief in den Traktat Menachot eingehen, aber nur ein bisschen oberflächlich. Rabbi Yossi bar Yehuda אומר, רבי יוסי בן יוזן, לא היו מסדרין אלא על של משה, אלא מה אני, שולו, die haben den Schaubrot wurde auf dem Schulchan von Moshe, also nämlich den großen Tisch, das Schaubrot war das Brot, die 12 Stücke von Brot, das im Tempel auf dem Schulchan, auf dem Tisch lag. Dieser Tisch war vielmehr ein Rack von Brot und nicht selbstständige, ein einfacher Flache, was wir heute Tisch nennen. Man musste das nur auf diesen Tisch in der Heiligtum, im Heiligtum, Entschuldigung, organisieren. Ela ma'ani mekayem ve'et ha'shulchanot. Aber der wer sagt, dann, dass es muss mehrere Schulchanot sein, mehrere Tischen. Asher alehem lechem apanim. Das ist auch ein Vers in Sefer Divrei HaYamim, in dem Buch von Chroniken. Und dort steht es mehrere Tische, die aus Gold waren, Sahab. Die war Elu Shelosha Shulchanot. Es gab, von hier lernen wir weisen, es gab drei Tische im Tempel, Shehayu Bamigdash, die im Tempel waren. Shnayim Shehayu Beulam, zwei waren in der Vorraum, also der Tempel in Jerusalem hatte eigentlich drei Räumlichkeiten. Ein Eingangsbereich, das ist der Ulam, der zweite, die Haupt Sache ist der Hechal, der Größte, und dann inner der Kodesh HaKodashim, die Allerheilige. Als man den Tempel das Brot reingebracht hat, es gab zwei Tische in diesem Vorzimmer, der Ulam, und ein drin, Ulam, mit Bifnim, Lepetach Habay, Entschuldigung, bei dem Eingang, Echad Shel Kesef, Echad Shel Zahav. Einer von diesen Tische in dem Vorzimmer, ein war aus Silber und der andere war aus Gold. Als Shel Kesef noten Lechem Hapanim, Bechnisato, als der Kohen reinkam mit dem Schaubrot, musste das irgendwo liegen, bis er stoppt, bevor er reintritt in dem Heiligtum. Er nimmt dann den Tisch aus Silber. Als er reinkommt, und er, wenn das Brot rausbringt, er muss den goldenen Tisch benutzen. Warum? Weil in heilige Sachen gehen wir nur höher und nicht tiefer. Das bedeutet, wenn weil dieses Brot schon auf einen goldenen Tisch im Tempel, in den großen Bereich reingekommen ist, ich kann das nicht wieder auf Silber legen, weil Gold hat eine erhöhte Stufe. Und weil dieses Brot schon eine erhöhte Stufe erreicht hat, muss ich diese erhöhte Stufe behalten. Das ist das Prinzip, was Hillel benutzt. Und meine Frage ist, was hat das mit Chanukka zu tun? Was hat das überhaupt mit Chanukka zu tun? Ich habe keine Antwort. Ich meine das absolut ernst. Ich habe hier keine Antwort. Aber schauen wir, welche, also noch einmal, hier an dieser Stelle, Ulla sagte, die zwei Rabbiner, Rabbi Yossi Baal Avin und Rabbi Yossi Baal Zevida, sie argumentieren, was ist die Streit zwischen Beit Hillel und Beit Shammai. Schauen wir, was ist die richtige Amar Rabba Bar Chana. Rabba Bar Chana sagte, Amar Rabbi Yochanan, im Namen von Rabbi Yochanan, Shnei Zekinim Hayu Bezidon. Es gab zwei Ältesten, zwei alte Menschen in der Stadt von Zidon. Zidon, vielleicht heißt es so. Echad Asa Kebet Shammai, Echad Asa Kedivre Beit Hillel. Einer hat so gemacht wie Shammai und der andere wie Beit Hillel. Und sie haben ihre Traditionen begründet. Derjenige, der so gemacht hat wie Beit Shammai, sagte, die Begründung, warum wir das so machen, ist, weil weil die Opfer am Sukkot, also die wurde so gezeigt, also die Ochsen von Sukkot. Und der zweite sagt, wie die zweite Meinung in der Debatte, ich zünde die Kerzen jeden Tag ein, weil in Heiligtum können wir nur höher gehen und nicht weniger gehen. Ich möchte vielleicht einen persönlichen Vorschlag geben, was das hier bedeutet. Wenn Sie auf eine sozusagen Spiegelfeiertag von Sukkot denken. Welcher Feiertag kommt in unserem Kopf erstens? Ich bin auch der Meinung,
Purim.
Purim. Für Sukkot sagen Herr Renner, denken Sie nach. Unser Kalender es ist unglaublich. Halbes Jahr gegenüber. Immer im ersten Monat des Halbjahres, also in einem Fall, Nisan und der andere Tischrei, am Mitte des Feiertages, nämlich am 15., fängt eine siebeneinheitige Feiertag an, mit
Sie haben gewonnen.
eine achte Einheit als Schlussfeier. Am Sukkot, wir feiern Sukkot 7 Tagen und es gibt ein 8. Tag Schlussfeier. Am Pessach, es ist alles amplifiziert. 7 Wochen. Und irgendwelche Feierlichkeiten, das Omer-Period. Und am letzten Tag ist ein Schlussfeier namens Shavuot. Also die zwei sind auf die andere Polen von dem Feier, von der, von der, von der, also die zwei sozusagen Polen des Jahres. Und was ist der Mitzvah? Warum müssen wir diese zwei Feiertage feiern? Eigentlich die Begründung ist, beide erinnern auf ein Herauskommen aus Ägypten. Also warum leben wir in Sukkot? Die Tora sagt, lema'an yedu dorotechem, dass eure Generation wissen werden, ki besukkot hoshavti et bnei Yisrael, weil ich das jüdische Volk damals in Tempelzeit in Sukkot gebracht haben. Also sie haben in Sukkot gelebt. Warum müssen wir am Pessach feiern? Am Pessach, die Verpflichtung ist ein bisschen anderes. Wir lesen das in der Seder Haggadah. Jede Generation muss Mensch an sich selbst so anschauen, als er selbst aus Ägypten rausgekommen ist. Ich denke, dass es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Pessach und Sukkot, wie wir die Vergangenheit erinnern müssen. Am Sukkot, wir müssen wissen. Am Pessach, wir müssen das wieder erleben. Das ist ein Unterschied. Am Sukkot, wir sprechen über die Vergangenheit. Auch wenn wir kleine Zeichen machen, aber trotzdem am Sukkot, wir haben keine Verpflichtung, so zu fühlen, als das ist jetzt das Herauskommen aus Ägypten. Am Pessach, wenn wir Pessach feiern, was müssen wir machen? Es gibt doch eine wunderschöne bucharische Tradition, dass man nimmt die Matzot, liegt auf dem Schulter und geht um den Tisch. Heute Abend kommen wir aus Ägypten. Die zwei Arten von Erinnerung haben zwei unterschiedliche Psychologie, wenn ich das so sagen darf. Beim Sukkot, wir erinnern der Vergangenheit, sozusagen jedes Jahr, es liegt in der Vergangenheit. Wenn wir unsere Großeltern fragen, die Erinnerungen von der Shoah, das ist aktiv, sie waren dort. Für meine Generation ist es nur etwas, das ich von Büchern gelernt habe. Auch wenn ich habe die persönliche Erzählungen, aber meine Kinder werden keine persönlichen Erzählungen mehr haben, weil die Generation ist nicht mehr da. Es ist nur Wissen. Und Wissen, die innere psychologische Verbindung mit der Vergangenheit ist etwas anderes. Es ist immer ein bisschen niedriger, jede Generation, wie die Opfer von den Feiertagen von Echad. jeder Tag, jeder Generation ein bisschen niedriger, wenn Sie nachdenken, wie viele Menschen bis heute es gibt, auch in Amerika, die sagen, ich werde zum Beispiel Deutschland nicht mehr, niemals in meinem Leben besuchen. Wie viele Menschen kennen Sie, die sagen, ich werde Rom niemals besuchen? Wahrscheinlich niemand. Warum? Obwohl, lass uns historisch ernst sein, die Zerstörung des Tempels und die Zerstreuung des jüdischen Volkes vor 2000 Jahren ist riesig, ist schlimm. Und trotzdem, niemand sagt, ich werde niemals Rom besuchen. Weil die Erinnerung ist nicht mehr so frisch. Es brennt nicht mehr. Am Pessach, wir haben die Verpflichtung, dass die Erinnerung von Yetziat Mitzrayim nicht nur als Erinnerung in der Vergangenheit, in unserer Gehirn irgendwo tief eingepackt lassen, sondern wir müssen das aufbringen. Heute werde ich befreit. Freiheit ist etwas konstant. Und wenn das so ist, ich bin auch der Meinung, dass die richtige irgendwo Antwort für Beit Shammai von Beit Hillel sollte sein, lass uns dann Chanukka vergleichen zu Pessach, wo die Erinnerung jeder Tag so aktiv bleiben sollte wie in der Vergangenheit. Also es ist nicht dass die Idee von Chanukka eigentlich, und Sie werden wahrscheinlich, ich hoffe, dass Sie einverstanden sind, dieses Kampf, diese, lass uns wir dieses schöne deutsche Wort Kulturkampf benutzen. Es ist ständig. Wir erleben das jedes Jahr. Was bedeutet Jude zu sein in Wien? Was bedeutet Jude zu sein in Leipzig, in Ungarn, überall in der Welt? Wir sind konfrontiert mit anderen Werten jeden Tag. Und es ist ein Kampf, wie wir unsere eigenen Werte nicht verlieren. Auch ich muss sagen, manchmal in sehr, sehr fromme Umgebung ist es sehr einfach, die Werte verlieren. Auch wenn man in einer orthodoxen Gesellschaft ist. Ich möchte vielleicht eine sehr interessante Geschichte erzählen. Vor wenigen Jahren habe ich eine wunderbare junge Frau kennengelernt, die in der Satmar-Gemeinde in Williamsburg aufgewachsen ist. Und sie ist später ein bisschen mehr in der modernen Gesellschaft. Aber trotzdem, sie ist geblieben als eine Shomer Mitzvot Frau. Sie hat die Shabbat zu halten und die Gesetze zu halten. Und auch wenn sie Satmar verlassen hat, trotzdem hatte sie die Verbindung mit der Gemeinde. Und sie erzählte, dass bei uns in den Feiertagen, das war immer, wenn es Purim ist, man muss unbedingt Töltöt Kaposta und Malkoschgube essen, das sind die spezielle ungarisch-jüdische Gerichte. Und sie hat mit dem Eindruck aufgewachsen, das ist, was Juden machen, das ist, was wir Juden machen, wie sie einmal in der Winzerzeit für Vorbereitung für eine Machane nach Ungarn gefahren ist im Dezember und sagte, was essen alle, die nicht Juden? Sie essen Töltöt Kaposta, sie essen Markus Gubert, dasselbe als wir am Purim und und sie ist nach Hause gegangen und sagt, ihr seid nicht jüdisch, ihr seid ungarisch, ihr seid genau wie die anderen Völker der Welt, ihr habt nur eine andere Bedeutung gegeben. Aber die Wahrheit ist, dass auch wenn man in einer sehr, sehr frommen Umgebung ist, trotzdem, wir bemerken manchmal nicht, wie viele von der äußeren Kultur ich in meine eigene Kultur inkorporiert habe. Und das ist eine riesengroße Herausforderung, auch heutzutage. Also vielleicht sollte die richtige Antwort sein von Hillel, nein, Chanukka sollte nicht in der Vergangenheit bleiben und zu erinnern, dass das damals war, wie Beit Shammai, dass wir lernen über die Vergangenheit, sondern wir sollten das irgendwie aktiv halten. Aber hier kommt der Trick. Beit Hillel versteht, dass etwas auf einem konstanten Niveau zu halten, ist unmöglich. Unsere Weisen fragen, warum der Altar in Beit HaMikdash eine Rampe war und nicht einfach Stufen. Was antworten Sie? Auf einer Rampe, man muss sich bewegen. Ich kann nichts Liegendes auf der Rampe lassen. Wenn ich keine Mühe geben, dass ein Objekt auf der Rampe oben geht, am Ende rutscht das unten. Die Idee von der Beta-Mikdash, wie Sie sehen, es gibt einen Dynamismus, auch mit dem Brot. Wenn etwas schon eine Stufe erreicht hat, es kann nicht zurückgehen. Aber es ist nicht, dass ich behalte das auf derselben Stufe. Ich kann nicht, wenn ich nicht eine eigene Initiative, eigene Bewegung gebe, es rutscht unter. Ich muss Mühe geben, dass es mehr und mehr aktiv ist. Ma aline bakodesh velo moridim. Ich muss höher und höher gehen. Entschuldigung, wenn Sie verehrt sind, manchmal sage ich, Malin Bekodesh ve'en moridim, wie es in den Traktat Shabbat steht, und in Traktat Menachot steht, Malin Bekodesh ve'lo moridim. Die sind zwei unterschiedliche Wege, aber das, die Bedeutung ist dasselbe. Der Punkt ist, dass Chanukka also hat eine unglaubliche Kraft. Alle anderen Feiertage, die wir haben, haben eine Quelle mindestens in der Tanach. Die Weisen haben entschieden, dass das Buch der Makkabäer, okay, natürlich, wir sind ein bisschen vorne, historisch wahrscheinlich ist es auch zu spät, es ist kein göttlich inspiriertes Buch. Das ist eine Sefer Chitzoni. Auch die Quelle von Chanukka ist nur ausschließlich mündliche Information, nicht mehr in unseren Schriften. Und das, diese mündliche Schrift und die mündliche Information, Entschuldigung, die mündliche Information hat ermöglicht uns, nicht runterzurutschen, sondern höher zu gehen. Ich möchte Ihnen zeigen, eine wunderbare Vers aus Sefer Bereshit. Wir haben eigentlich das am Ende von Parashat Toldot gelesen, wo es steht, am Ende, weil als am Ende von dem ersten Aliyah, von den Kohen, der Ewige verspricht Yitzhak Avinu, dass er ihn auch segnen wird, wie seine Vater. Eke, warum? Weil dein Vater, Asher Shama Abraham Bekoli, weil dein Vater Abraham auf meine Stimme gehört hat, weil Yishmo und hat geschützt, Mishmarti, meine Schützungen, Mitzvotai, meine Gebote, Chukotai, meine Gesetze, Vetorotai und meine Lehre. Diese Liste, Mishmarti, Mitzvotai, Chukotai, Vetorotai, ist ein bisschen außerordentlich. Warum sage ich das? Schauen Sie mal, was sind die Mishmarti? Was ist eine Mishmeret? Zu schützen? Sagt Rashi, Gezerot, die sind rabbinische Gesetze, Lehalchaka al ha'azharot shebatora, zu die Grenze aufzubauen rund die Gesetze der Tora. Kegon shniot la'arayot ushut le'shabbat, zum Beispiel die rabbinische Gesetze von Shabbat, Mukze. Es ist nicht in der Tora, aber eine sehr, sehr wichtige Sache, Shabbat zu schützen. Was sind die Mitzvotai? Mitzvotai, Devarim she'ilu lo nichtevu re'uyin hem le'etzavot. Sachen, die, auch wenn sie nicht geschrieben wären, wurde es logisch zu schreiben, kegon zum Beispiel, Gesel u'shfichut damim, Mörder oder Diebstahl. Die sind logische Gesetze, die sind die Mitzvot. Was sind die Chukotai? Die Chukot, vielleicht Sie können das, der Epitom von Chukot ist der rote Kuh. Sheyetzer hara ve'umot ha'olam meshivin aleihem. Die sind die Gesetze, die unsere Yetzer hara und die Völker sagen, warum müsst ihr koscher essen? Ihr müsst nur koscher essen, weil in der Wüste man konnte kein Schweinfleisch gut reservieren. Nein, das ist nicht der Grund. Achilat chazir, Schweinfleisch essen, ulvishat shatnez, es gibt keine Begründung, Ela Gezerat Hamelech Rechukotav al Avadav. Das ist ein Gesetz von dem Kadosh Baruch Hu. Wir müssen das für unsere Gute. Wir verstehen nicht, aber wir müssen das machen. Weil das, was wir sind, Avadim, wir sind Diener des Ewigen. Und die Torotai und die Torot, Lehavi Torah Shebe Alpe, Halacha Le Moshe Nisinai. Die Torah gehört hier die Torah Sheba'al Peh, die Gesetze aus Sinai, die nicht in der Torah eine Quelle haben. Logisch wäre meine persönliche Meinung sein, Mitzvotai v'chukotai v'torotai, und danach sollte kommen Mishmarti. Erstens sollte die Schriften kommen. Also was hat Avraham Avinu damals gehält? Die Gesetze, die ich gegeben habe, und noch dazu die Zaune. Aber hier dieser Vers bringt erstens die Zaune. Die Zaune ist der wichtigste. Die Zaune ist die wichtigste. Die rabbinischen Gesetze sind die wichtigste. Ohne die rabbinischen Gesetze, die anderen existieren nicht. Chanukka ist ein pur rabbinischer Feiertag, der in der Tora keine Quelle hat. Dieser Feiertag gibt uns die Möglichkeit, es ermöglicht uns, jeder Generation stärker zu sein, mehr Commitment zu haben, mehr mit unserer Tradition zu verbunden zu sein, weil es jeder Tag ein bisschen mehr. Es lehrt uns, ich komme von einem nicht religiösen Zuhause. Ich wusste nicht, dass ich jüdisch bin, bis ich 9 Jahre alt war. Die allererste Sache, dass ich in einer Talmud-Torah-Schule, als ich 9 Mal gelernt habe, in einer Neologe-Synagoge, obwohl, aber trotzdem, Rabbiner Tannenstein, der in Budapest war, hat uns eine wichtige Sache gelehrt. Und das ist Ma'alin Bakodesh Velo Moridi. Das hat er ständig wiederholt. Wenn ihr etwas macht, immer mehr. Wenn du eine Stufe erreicht hast, geh nicht zurück. Wenn du zurückgehst, du gibst auf von deiner eigenen Entwicklung, von deinem eigenen Selbst. Chanukka ist der Wegweiser, wie wir uns als jüdische Menschen, als committed jüdische Menschen entwickeln sollten. Immer ein bisschen mehr, niemals weniger. Wenn wir etwas erreicht haben, nicht zurück. Und die Kraft für das liegt in die Gesetze von Rabbanan, von den rabbinischen Gesetzen und die Idee von Chanukka selbst, welche ein pur rabbinischer Feiertag ist. Und das, sagt Hillel, es ist nicht wie Sukkot, dass jeder Tag ein bisschen weniger, auch nicht wie Pesach, dass jede Generation dasselbe. Nein, Chanukka ist stärker jedes einziges Jahr. Chanukka ist der Epitom von was bedeutet, jüdisch zu sein. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Natürlich, jetzt können ich, Entschuldigung, ich werde jetzt aufhören. Sie können jetzt natürlich Ihre Mikrofone öffnen, falls Sie Fragen haben. Ich bin unglaublich verehrt, dass Sie alle da waren und die Plattform ist geöffnet. Haben Sie Fragen?